Ja, meine Lieben, wir haben uns in der letzten Zeit intensiv beschäftigt. Das ist so eine wirre Skizze an der Tafel. Es ging um den Zusammenhang der Menschheitsentwicklung eigentlich oder des Menschen überhaupt auch mit den Kräften des Erdinneren. Wir haben da so, die Skizze deutet so grob, also da haben wir die Erdoberfläche, wenn man will, an, das Ganze natürlich geistig gesehen, also Erdinneres, muss man gleich dazu sagen, natürlich jetzt nicht im geologischen Sinn, also nicht wenn man unterbeutelt, sondern welche seelisch-geistigen tiefen Schichten hat sozusagen die Erde, um das geht es eigentlich, die zwar schon auch in gewisser Weise mit der räumlichen Erdentiefe korrespondieren, aber eben halt ins seelisch-geistige hineingehen.
Im Sinne von Dante.
Ja, eben der Zusammenhang ist eben auch gegeben mit den Schilderungen von Dante, richtig. Und wenn wir mal zuerst einmal von der Erdoberfläche nach oben gehen, also in den Kosmos hinaus, haben wir einmal die Sphären der verschiedenen geistigen Hierarchien, die mit den Planetensphären korrespondieren. Also das heißt, die Engelsphäre, die mit der Mondsphäre zusammenhängt, Erzengel, Urengel, dann die Geister der Form, das sind die Schöpfergötter, wenn man so will, die in der Bibel erwähnt werden, das sind die Elohim, von denen dort gesprochen wird, die ja deutlich also eine Mehrzahl sind im hebräischen Original. Also es wird zwar die Zahl nicht angegeben in der Bibel, oder Steiner spricht eben von sieben Elohim, von sieben Geistern der Form, die zunächst einmal wirksam sind, die mit der Sonnensphäre verbunden sind. Das drückt sich aus schon im Anfang der Schöpfungsgeschichte, dadurch im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Damit ist nach Rudolf Steiner der Zeitpunkt gemeint, wo sich Sonne und Erde voneinander trennen oder wo die Erde losgelöst wird von der Sonne. Weil ursprünglich war das halt ein Gesamtgebilde. Ist es ja im astrophysikalischen Sinn auch sogar gewesen. Also, aber hier geht es um die geistigen Kräfte, die damit verbunden sind und die Elohim, diese Trennung ist aus geistiger Sicht eben dadurch zustande gekommen, dass die Elohim eben die Sonnensphäre herausgezogen haben aus der Erdensphäre, dass sich das getrennt hat. Darüber gibt es dann Geister der Bewegung, Geister der Weisheit und so weiter, Throne. Die Throne sind ganz wichtige, auch von Rudolf Steiner genannt, die Geister des Willens. Die stecken im Grunde hinter der ganzen Schöpfung irgendwo dahinter als die Ursubstanz, aus der die ganze Schöpfung gebaut ist. Das ist das, was sich im Urfeuer, möchte ich sagen, ausdrückt, die das auch heute noch aller Materie zugrunde liegt. Also wenn man halt eh schon auch physikalisch weiß, im Grund ist, am Grunde der Materie ist eigentlich abstrakt gesagt Energie zu finden, dann ist das, hängt es in Wahrheit mit der Willenskraft der Throne zusammen, die also von Anfang an dahinter steht. Mit dem beginnt eigentlich die Schöpfung jetzt im großen Sinn gesehen, weil das, was die Genesis, also die Bibel beschreibt, ist im Grunde nur ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Schöpfungsgeschehen, weil die Genesis schildert einen bestimmten Abschnitt der Erdentwicklung. Eben nicht einmal ganz von Anfang, sondern eben erst ab dem Zeitpunkt im Wesentlichen, wo die sich Sonne und Erde getrennt haben durch die Tat der Elohim. Wenn man so will, wenn man es ganz genau unter die Lupe nimmt, könnte man sagen, mit dem ersten Wort in der hebräischen Schöpfungsgeschichte, mit dem Bereshit, da liegt in etwa der Anfang der Erdentwicklung drinnen, mit dem einzigen Wort. Und dann geht es schon zügig weiter. Also darum sagt Steiner auch, also liegt etwa dort, weil ab dort wird es deutlich. Also es ist so das erste Wort, das ist einmal alles drinnen und dann geht es in die Details. Aber da ist es noch so in einem Mischmasch irgendwo drinnen, also noch sehr unscharf. Aber Steiner geht ja davon aus, dass vor unserer Erdentwicklung es noch andere Entwicklungen gab, zwischen denen immer ein rein geistiges Dasein liegt, wo also äußerlich gar nichts vorhanden ist. Also so sei eben der heutigen Erdentwicklung, der sogenannte alte Mond, vorangegangen. davor die alte Sonne und noch davor der alte Saturn. Damit fängt eigentlich unser Schöpfungszyklus im Großen an, wenn man sich was Großes sieht, und der wird auch über die Erdentwicklung hinausgehen. Es werden also noch drei Stufen folgen, und diese Siebenheit eigentlich bildet ein Ganzes, die dem Menschen dann die Möglichkeit gibt, zu einer ganz viel höheren Wesenheit aufzusteigen im Wesentlichen. Nämlich in Wahrheit, dass nach dem Ganzen oder abseits von dem Ganzen, wenn das jedenfalls abgeschlossen ist, der Mensch eine ähnliche Aufgabe übernehmen könnte, wie es jetzt in unserer Entwicklung die Geister der Form haben. Ja, also das sind diese ganzen Hierarchien, also 9, wenn man es durchzählt, 9 Engelhierarchien, und darüber ist die Trinität. Die Trinität, die eigentlich jenseits dessen ist, wo man noch irgendwo etwas im äußeren Kosmos bezeichnen könnte, weil da, man kann zwar jetzt Engel, Erzengel und so weiter nicht äußerlich sehen, aber sie korrespondieren mit den verschiedenen Planetensphären. Bis hinauf zu den Geist, bis zu den Thronen. Die Throne korrespondieren mit der Saturnsphäre, die im gewissen Sinne die äußerste Grenze im geistigen Sinn unseres Planetensystems bildet. Alles, was dann noch weiter draußen ist, also Uranus, Neptun und die ganzen Zwergplaneten, der Pluto ist ja mittlerweile degradiert worden, der ist nun mehr ein Zwergplanet. Ja, wenn man darauf kommen, es gibt einige andere noch von vergleichbarer Größe, die man vorher nicht kannte, das sind etliche. Also da wurde es eigentlich.
Sind die nicht größer als die Erde?
Na, größer als die Erde sind sie nicht. Das ist auch der Pluto, genau weiß ich es jetzt nicht, aber er ist vielleicht ein bisschen größer als unser Mond oder so. Also er ist vergleichsweise klein. Und das ist jetzt eine eigene Kategorie, die heißen Zwergplaneten. Und da gibt es da draußen also einige davon. Also ich weiß nicht, 4, 5 zumindest hat man schon entdeckt und ein paar vermutet man noch. Je genauer man schaut, desto mehr findet man. Also in Wahrheit saust da ja alles Mögliche herum. Und die sind aber wieder von vergleichbarer Größe wie manche Asteroiden. Es gibt ja dann zwischen der Mars- und der Jupitersphäre gibt es ja den Asteroidengürtel noch. Das ist auch was ganz Spezielles. Da gibt es auch so riesige Trümmer, die teilweise Planetengröße haben, aber nicht rund geformt sind, also nicht kugelförmig sind. Also das ist wieder was Eigenes, aber sie sind teilweise von vergleichbarer Größe. Also in Wirklichkeit geht es da ziemlich um. Also zum Beispiel der Saturn, unser heutiger, der Jupiter. Schätzt einmal, wie viele Monde der hat. Wir haben einen Mond. Der Mars hat 2. Im Wesentlichen.
Ich glaube schon über 10.
Also 4 hat der
Galilei. 4 hat der Galilei entdeckt. Wisst ihr, wie viele es heute sind, die man zuordnen kann? 67. Ah. 67, die in teilweise ganz wilden Bahnen herumlaufen, praktisch in alle Richtungen. Also nicht nur in der Horizontalebene irgendwo, sondern teilweise 90 Grad geneigt oder mehr sogar. Das heißt, sie verlaufen rückläufig dann. Herum, also gibt es eine ganze Menge. Also Monde ist ein sehr spezielles Thema. Monde sind, sagt Steiner, die Leichname eines Planetensystems. Also da draußen gibt es unheimlich viel Leichname. Im inneren, sonnennäheren Bereich weniger, aber im Bereich da draußen gibt es unheimlich viel Leichname. Das ist auch, wie soll ich sagen, wir blicken da in die Vergangenheit des Planetensystems, weil der alte Saturn heißt nicht zufällig Saturn, weil er in gewisser Weise mit unserer heutigen Saturnsphäre was zu tun hat. Also damals, wobei der alte Saturn gar nicht einmal nur ein richtig räumliches Gebilde war, aber da wird es jetzt kompliziert. Aber er korrespondiert jedenfalls mit unserer heutigen Saturnsphäre, jedenfalls das, was einmal das ganze System umfasst. Mit dem hat es begonnen. Und dann von Schritt zu Schritt, das ist eigentlich ein Schrumpfungsprozess in gewisser Weise. Die alte Sonne hatte lustigerweise die Ausdehnung bis zum alten Jupiter, bis zum jetzigen Jupiter, dann der alte Mond bis zur jetzigen Marsbahn und jetzt ist es wieder ein bisschen zusammengeschrumpft. Weil die Erdsphäre, Sonnensphäre hat auch was miteinander zu tun. Aber jedenfalls, wir kommen also hier mit den Drohnen bis zur Saturnsphäre, damit ist sozusagen die äußerste Grenze. Was außerhalb ist, ist eigentlich nur mehr sehr bedingt mit unserem Planetensystem in Verbindung zu sehen, ist eher, Steiner sagt, was von außen angeflogen ist. Hat auch eine gewisse Bedeutung für unser Sonnensystem, aber ist nicht direkt im Kern mit unserer eigentlichen Entwicklung verbunden. Und wenn ich jetzt darüber hinausgehe, die Sphäre der Cherubim, dann sind das eigentlich die Tierkreiswesenheiten. Das heißt, die hängen mit dem Fixsternhimmel zusammen und eben insbesondere mit dem Bereich des Fixsternhimmels, der unseren Tierkreis bildet.
Kommt daher die Bezeichnung Geister der Harmonien?
Ja.
Die müssen ja eine Beziehung zueinander
haben. Die müssen eine Beziehung zueinander haben, weil es macht eigentlich die Harmonie aller 12 miteinander aus, wobei 4 eben die Haupteckpfeiler sind, und aber die müssen in einer harmonischen Ordnung sein. Und eben besonders, um den Menschen hervorzubringen, weil der Mensch ist eben das harmonische Abbild in gewisser Weise dieses Tierkreises, während die Tiere eben nur Teilabbilder sind und nur einzelne Tierkreiskräfte wirken, also die Einseitigkeit kommt. Und darüber sind die Seraphim, mit denen geht es jetzt in die Weite hinaus. Das sind erstens die vermitteln zwischen allen Sternensystemen, wenn man so will.
Die Geister der Liebe.
Die Geister der Liebe, die Geister der Allliebe, wenn man so will. Die hängen jetzt wirklich mit dem ganzen Kosmos zusammen und die führen direkt an die Grenze heran, dort wo der Kosmos, naja, aufhört. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil der Kosmos auch jetzt physikalisch gesehen, aber wie man es heute astrophysikalisch sieht, ist der Kosmos zwar von endlicher Größe, aber ohne Grenze. So wie die Erdoberfläche nur eine Dimension tiefer sicher eine endliche Größe hat, aber wenn, solange ich mich auf der Ebene bewege, keine Grenze. Das heißt, ich falle nirgends von der Erde runter. Wie nur die alten Ägypter dachten, irgendwo komme ich dann an den Rand und halt falle mir irgendwo runter. Also das ist nicht der Fall. Ich kann vielleicht wieder, wenn ich einen Großkreis gehe, komme ich wieder am Anfangspunkt zurück, aber ich falle nicht runter. Und eine Dimension höher ist es im Kosmos auch so. Also er hat sicher eine endliche Größe, aber keine fassbare Grenze. Das heißt, wenn ich jetzt sage, außerhalb ist das metaphorisch gesprochen, jenseits des Kosmos, dort würde ich erst die Trinität finden. Also die hat keine Entsprechung in dem, was sichtbar ist. Und diese Grenze oder Nichtgrenze, die eben jetzt nicht fassbar ist, das ist das, was man früher genannt hat, eben den Kristallhimmel. Also das ist diese eigentlich nicht fassbare Grenze, der Kristallhimmel, der sehr, sehr, sehr wesentlich ist, weil die Kräfte unseres Ich kommen eigentlich von da oben, beziehungsweise hängen stark mit der Grenze auch zusammen. Also unser menschliches Ich entspringt da oben und sehr wesentlich für die Formgestalt des physischen Leibes des Menschen, der aber notwendig ist, damit der Mensch sein ganz spezielles Ich-Bewusstsein, das eben zur Freiheit befähigt, ermöglicht, das hängt mit diesem Kristallhimmel zusammen. Und eben mit den Kristallisationskräften auch, wenn man so will. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, kurz erwähnt, wenn man so eine symbolische Zeichnung für das Ich haben will, wie es sich in irgendeinem sichtbaren Symbol ausdrückt, ist ein sehr gutes Symbol, einen Kristall herzunehmen. Weil die Kristallkräfte sind dieselben Kräfte, die den physischen Leib des Menschen bauen. Dadurch zeichnet sich der physische Leib des Menschen, wie wir ihn heute haben, aus von all den Vorstufen, die da waren. Da war nämlich noch nichts Kristallines da. Und Und das heißt, damals konnte auch kein physischer Leib gebildet werden, der ein Ich-Bewusstsein ermöglicht hätte, wie wir es heute auf Erden entwickeln können. Daher haben auch alle Wesenheiten, die uns vorangegangen sind und die da auch so etwas wie ein Ich entwickelt haben, ein anders geartetes Ich als wir, weil sie ein anders geartetes Ich-Bewusstsein als wir haben. Das betrifft also namentlich die Engel, die Erzengel und die Urengel. Die haben nämlich auf diesen vorangegangenen kosmischen Entwicklungsstufen ihre Ich-Entwicklung durchgemacht.
Wir haben dann eigentlich unser Ich aus zweiter Hand bekommen über die Elohims. Weil die Elohims müssen es also nach deiner Schilderung dann von ganz oben?
Zunächst einmal ja, richtig. Ja. Weil es ist ja so, dass durch die Gemeinschaft der Elohim wirkt aber von der Trinität etwas, nämlich der Christus, wirkt durch die Gemeinschaft der Elohim. Ja, und zwar, das ist natürlich in der Bibel, kommt das noch nicht so deutlich heraus, da muss man die Rätselworte enträtseln können. Und das Wort nämlich, das Spannende ist, dort wo die Elohim beginnen zu sprechen, das ist das erste Mal, wo sie sagen, es werde Licht. Und es ward Licht. Vorher wird nicht gesprochen. Vorher trennen sie Himmel und Erde und dann heißt der Geist der Elohim schwebte über der Tiefe und Finsternis war über der Tiefe. Und dann sprechen also die Elohim erst, es werde Licht und es ward Licht. Immer diese zwei Schritte, es wird zuerst gesprochen und dann passiert es. Und ab dem Moment, wo das Wort ertönt, ist das, da müssen die Alarmglocken sozusagen läuten, das ist immer das Zeichen, wo das kosmische Wort, das makrokosmische Wort der Christus tätig ist dahinter. Der steckt dahinter letztlich. Und was im Übrigen auch für die Volksgeister Bedeutung hat. Und die Geister der Form haben aber die besondere Kraft entwickelt, dass sie eben das kristalline Element hervorbringen können. Und das konnten die anderen vorher noch nicht. Das ist ihre besondere Fähigkeit. Und das in Verbindung aber mit der Christuskraft, die durch sie wirkt, weil sie können das alles nicht allein. Kein einziger der Elohim für sich hätte das zusammengebracht, sondern nur die sieben gemeinsam, durch die der Christus wirkt. Die haben das möglich gemacht, dass einerseits das kristalline Element entsteht und damit es also einen entsprechenden physischen Leib gestalten kann, indem das Ich unser irdisches Ich-Bewusstsein entwickeln kann, das auf die Freiheit angelegt ist. Und es geht ja auch darum, also wenn die Elohim jetzt den Entschluss fassen, eben den Menschen zu bilden nach ihrem Bild, dann heißt das nach ihrem gemeinsamen Bild, nicht nach dem Bild des einen oder des anderen Elohim. Das wäre ungenügend. Das heißt, in gewisser Weise ist der Mensch als ein Bild geschaffen, das überragt jeden der Einzelnen der Elohim. Als Bild einmal zunächst. Das ist nur nicht Wirklichkeit. Es zu verwirklichen, ist was anderes. Das werden wir in gewisser Weise, wenn die Entwicklung gut ausgeht und so geht, wie sie angedacht ist, wenn ich das jetzt sehr, sehr menschlich ausdrücken darf, dann hätten wir, wenn wir einmal die Rolle der Geister der Form übernehmen, als einzelner Mensch die Kraft, die hier die sieben gemeinsam hatten. Das heißt, wir vereinigen die Kräfte der sieben, in Verbindung natürlich dann wieder mit der Christuskraft, die durch uns wirkt und die direkt durch uns wirkt. Und das ist das, was unser Ich auszeichnet, dass wir direkt mit unserem Ich, nämlich aus dieser Schöpfungsquelle oben, schöpfen können. Das zeichnet das menschliche Ich aus, das ist das ganz Besondere. Weil normal läuft der Weg immer so, dass das, was ausströmt, wenn man es so sagen will, von der Trinität aufgenommen wird, von den Seraphim weitergegeben an die Cherubim und so weiter, eigentlich über die ganze Kette der Hierarchien bis hinunter. Das ist ein Weg, der auch heute teilweise noch erfolgt und auch uns kommen Kräfte teilweise auf diesen Weg zu, aber das, was wirklich mitten durch unser Ich kommt, das schöpft unmittelbar aus dem Bogen. Das ist, also da gibt es zwei Wege sozusagen, wo das Geistige zu uns kommen kann. Und das, was ganz also mit der Freiheit zusammenhängt, ist das, was wir wirklich direkt unmittelbar von da oben schöpfen. Und das können diese Hierarchien nicht. Das ist der Unterschied. Am ehesten noch die Seraphim, weil die ganz nah dran sitzen. Die sind sozusagen am unmittelbarsten noch. Aber also der Mensch hat da schon eine ganz besondere Stellung. Aber es ist das Ganze mit einem hohen Preis auch verbunden. Weil damit der Mensch diese Freiheit bekommen kann, ist es notwendig, dass er sich zumindest zeitweise eben von diesem mittelbaren Weg, wo der Geist eben über die Hierarchien herunterströmt, abtrennen kann. Um sozusagen ganz sich zu konzentrieren auf das, was da im Inneren, also im Zentrum des Ich, aufleuchten kann oder nicht. Das ist halt eben jetzt die Frage. Wenn es nicht aufleuchtet, dann verfällt der Mensch ganz dem Ego. Das Ego ist was, wo das Ich eigentlich in Wahrheit nicht tätig ist. Dann macht sie das selbstständig, ohne auf die Impulse von da oben zu hören. Dann wird es problematisch, weil dann wird der Mensch also bestialischer als jedes Tier, weil die Tiere haben die Führung von oben. Die haben sie. Der Mensch hat zwar dann dieselben astralischen Kräfte, das heißt dieselben Trieb- und Begierdekräfte, die das Tier auch hat, und zwar in ordentlicher Masse, weil man nämlich von allen Tieren das gleich wenigstens vereinigen, vielleicht ein bisschen gemildert, aber dafür haben wir trotzdem das ganze Potenzial in uns, aber ohne, im Extremfall ohne der Führung von oben. Und dann wird es sehr problematisch. Aber es ist notwendig, dass dann, wenn der Mensch die Freiheit entwickeln soll und direkt aus seinem Ich schöpfen soll, das aber eben aus der Quelle oben schöpft, dazu muss einmal diese Trennung möglich sein. Also es muss in der Freiheit des Menschen liegen, das Tor da zu öffnen oder zu schließen sozusagen. Interessant, dass das im Chinesischen das Ich unter anderem als das alles wundervolle Tor genannt wird.
Alles
wundervolle Tor. Ein Tor. Es ist ein Tor. Und das ist das Türl sozusagen, das wir öffnen oder schließen können. Die da oben können es nicht schließen in Wahrheit. Bei denen ist es immer offen, durch die Tür ausgehängt sozusagen. Und wir können es öffnen und schließen. Und wenn wir es schließen, ist eben jetzt die Frage, ob wir im Inneren, im Zentrum des Ich, den geistigen Impuls fassen können oder nicht. Und es wirken aber starke Kräfte jetzt aus dem Erdinneren, die bewirken diese Trennung oder ermöglichen uns diese Trennung von den Hierarchien oben. Und das sind jetzt die unterirdischen Kräfte, die ihre Entsprechung haben. Es gibt also genau 9 Stufen des Erdinneren, wenn man so will, die den 9 Hierarchien nach oben entsprechen. Und ein zehntes wäre der Punkt, der Erdmittelpunkt, wenn man so will, das würde entsprechen oben der Trinität, die auch nur als Punkt symbolisch andeuten kann oder irgendwo. Die mich jedenfalls keine irgendwie fassbare Gestalt zuordnen kann. Und also das waren diese ganzen Bereiche, die wir besprochen haben das letzte Mal. Es fängt an mit der mineralischen Erde, die ist noch in etwa vergleichbar mit dem, was wir wirklich physisch fassen können. Das hängt also mit dem Physischen der Erde zusammen. Und so wie der Mensch auch einen Ätherleib hat, Ätherkräfte, die das Leben bewirken, so gibt es da den Bereich der flüssigen Erde. Nur ist das jetzt interessanterweise ein Bereich negativen Lebens. Ein Todesbezirk. Das ist also ein Bereich, wo alles erstirbt.
Also war alles geistig gemeint.
Ist alles geistig gemeint. Es hat allerdings manches, zumindest in den oberen Schichten, noch gewisse Abdrücke, sage ich mal, oder Pendants im auch geologisch Fassbaren. Also es gibt zum Beispiel die mineralische Kruste, also das heißt die Kontinentalschollen namentlich, schwimmen auf einer natürlich sehr zähflüssigen Masse. Das heißt, es geht im Zentimeterbereich, pro Jahr fließt da vielleicht irgendwas. Also es ist, aber trotzdem ist bewegt, die Kontinente schwimmen auf dieser Schicht. Das ist also die Asthenosphäre, das ist also eine bewegliche Schicht.
Dann passt das Wort flüssige Erde eh ganz.
Es passt, ja, es passt. Es passt, nur ist das zugleich, also aus geistiger Sicht, ist es ein Bezirk der Ätherkräfte zerstört in gewisser Weise. Also das heißt Lebenskräfte zerstört, das ist ein Todesbezirk. Das heißt, von hier strahlen sehr stark Todeskräfte aus. Die sind mit auch notwendig. Das ist einer der Punkte, die notwendig sind, damit eben das Leben auf Erden sterblich ist auch. Und oder dazu geführt haben, dass das Leben auf Erden sterblich ist, weil so ganz am Anfang war es ja eigentlich so gedacht, dass der Mensch zwar schon physische Gestalt annimmt, aber dass die nicht in einer so dichten Stofflichkeit erfolgt, wie wir es jetzt haben. Und das heißt, der ursprüngliche physische Leib des Menschen ist nicht auf Sterblichkeit zunächst gerechnet, sagt Steiner ganz deutlich. Eigentlich ist der physische Leib darauf gerechnet, unsterblich zu sein, auch als physischer Leib. Und das ist was ganz Wichtiges sogar, weil eben der physische Leib, da darf man aber eben jetzt wirklich nicht an unser stoffliches Ding denken, so wie wir es jetzt haben, sondern das, was eben ursprünglich physischer Leib war, was zwar die Gesetzmäßigkeiten des Kristallinen in sich hatte, aber nicht in der Termstofflichkeit drinnen war, aber eben die Gestaltungsgesetzmäßigkeiten des Kristallinen in sich hatte. Das sollte eigentlich der notwendige Spiegel, wenn man so will, sein, an dem sich das Ich bewusst werden kann. Und das heißt aber, die Sterblichkeitskräfte, die hineingekommen sind, hängen einmal auf erster Stufe sehr stark zusammen mit dem Bereich der flüssigen Erde. Und dann die nächste Schicht, der Erdendampf, eigenartiges Wort, hängt mit einer Art negativen Astralsphäre zusammen. Also mit negativen Begierde- und Triebkräften, mit zerstörerischen Triebkräften, die hereinwirken. Also das sind Dinge, dass die flüssige Erde wirkt in alles Leben abtötend, das wirkt in alles tierisch-astralische hinein, und zwar also die ganz negativen, sehr egoistischen Triebe. Also was ganz egoistisch macht. Es gibt ja auch im Tierreich, aber nicht nur egoistische Triebe, sondern es gibt auch sehr wohl Altruismus in gewisser Weise, also Opferbereitschaft, teilweise sogar als interessant über Artgrenzen hinaus, also es gibt so interessante Symbiosen. Und also nicht alles, was an Triebkräften ist, ist immer nur zusammenziehend egoistisch, sondern es gibt das Gegenteil auch. Und das Gegenteil sind, die hängen dann eben viel mehr an den oberen Bereichen. Also das heißt, schon das, was Astrales, Triebhaftes im Tier ist, hat Impulse von unten und von oben. Wir als Menschen auch. Wir haben auch beide Impulse drin. Weil wenn ich sage, es geht jetzt um die Freiheit, muss uns ja aber auch klar sein, wir fangen einmal an, in unserem Ich die Freiheit zu ahnen. Ich sage es einmal ganz vorsichtig. Das heißt noch lange nicht, dass wir unseren Astralleib wirklich schon so voll bewusst in der Hand haben, dass wir sagen, wir sind frei im Astralleib und nur weniger im Ätherleib. Weil da können wir es fast überhaupt nicht, und im physischen Leib, den müssen wir im Grunde so zur Kenntnis nehmen, wie wir ihn halt bekommen haben. Also der Entwicklungsweg, der dorthin geht, zu dem, was man mal als Auferstehung bezeichnen kann, heißt, dass wir irgendwann einmal alle unsere Wesensglieder, also alle unsere Hüllen, in diese Freiheit einbeziehen können. Das ist aber ein sehr fernes Ziel. Das heißt, dann haben wir wirklich unseren selbst geschaffenen Astralleib, der dann eben auch frei geschaffen ist. der nicht mehr angewiesen auf das ist, was von oben oder unten kommt, sondern der eigentlich aus dem Nichts heraus geschaffen wird. Und später mal sogar für den Ätherleib und dann sogar für den physischen Leib. Also das ist aber ein Prozess, der erst vollendet sein wird auf den drei Stufen, die noch auf unserer Erdentwicklung folgen. Also das reicht noch weit über unser Erdenende hinaus. Also ihr seht, das ist eine gewaltige Dimension, wobei das Zeitmaß natürlich ein sehr relatives ist. Also wir würden es im jetzigen Zeitmaß als Jahrmilliarden oder irgend sowas bezeichnen, aber das sind Hausnummern im Grunde. Weil der Zeitlauf ist kein gleichmäßiger und das Zeiterleben ist kein gleichmäßiges. Und Schritte, die Jahrmilliarden dauern nach unserem jetzigen Verständnis, können dann in unmittelbarer Nachbarschaft erlebt werden. Also das sind Dinge, die sehr schwer vorstellbar natürlich sind, weil wir sind halt an unsere jetzige sinnliche Vorstellung gebunden und alles, was darüber hinausgeht, fällt uns sehr schwer, aber wir sind heute, leben in einer Zeit, wo auch die äußeren Wissenschaften, ich meine gerade die Physik, genau in solche Bereiche vordringt, die über das sinnlich Vorstellbare hinausgehen. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn auch vielleicht viel Unsinn oder Missdeutung dabei ist, es macht nichts. Aber sie sind auf dem Weg, dort anzuklopfen und haben schon gemerkt, das sind Grenzen, die durchbrochen werden müssen. Weil, wenn man ins 19. Jahrhundert noch zurückgeht, war die ganze Physik so, dass sie eine Physik sinnlicher Vorstellungen war. Das heißt, man hat sich den Kosmos so gedacht, dass man ihn sich sinnlich vorstellen kann. Und alles funktionierte so, dass man sinnliche Vorstellungen dazu brauchen kann, sinnliche Modellvorstellungen zumindest. Das ist im 20. Jahrhundert aber wie weggeblasen worden. Ich meine, weggeblasen, es hat natürlich für viele Dinge immer noch seine Gültigkeit. Der Hebel wird immer noch so funktionieren, dass ich mir das gut sinnlich vorstellen kann. Aber wenn ich in die Tiefen der Materie schaue oder in die Fernen des Kosmos schaue, dann ist man drauf gekommen in der Physik und Astrophysik, dass da die sinnlichen Vorstellungen zu eng sind. Und siehe da, geistig, das heißt im Denken zunächst einmal, kommen wir darüber hinaus. Das heißt, ich kann Dinge im Denken erfassen, die ich sinnlich mir nicht mehr vorstellen kann. Und ich kann sie exakt erfassen. Also so, dass ich exakt auch vorherberechnen kann, welche Folgen das im Sinnlichen hat, was sich dort abspielt. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Also das heißt, die Naturwissenschaften sind durchaus, namentlich die Physik, ganz auf dem Weg, an die Geisteswissenschaft heranzuführen. Das, bitte.
Tust du die Hirnforschung auch zur Naturwissenschaft?
Ja, da ist es auch, ja, absolut, absolut, absolut. Also das ist nämlich sehr interessant, weil gerade an solchen extremen Polen, da funktioniert das sehr gut, weil während die normale Medizin sozusagen im Großen und Ganzen ziemlich materialistisch ist, zumindest die Schulmedizin. Also das steckt eigentlich von der Denkweise großteils im 19. Jahrhundert in Wahrheit, so wie man denkt. Natürlich haben sie irgendwas von Quantentheorie oder so gehört und von Einstein, wenn sie auch irgendwas gehört haben, aber was das genau ist, jedenfalls wissen sie nicht, für mich hat das keine Konsequenzen. Also die denken sehr, sehr stofflich.
Ja, in den Medikamenten, die in der Chemie, schaut das doch genauso aus?
Oder? Naja, in der Chemie, das ist so ein Grenzfall. Das ist so ein Grenzfall. Also im Großen und Ganzen denken die Chemiker schon in ziemlich sinnlichen Bildern. Ich meine, es geht an die Grenze dort, wo es jetzt Quantenchemie wird, das heißt, wo man die Ergebnisse, die die Physik halt gebracht hat, für die kleinsten Materieeinheiten, wenn man die einzubeziehen beginnt, dann hören die sinnlichen Vorstellungen auf. Und also das ist ja mein Gebiet, auf dem ich arbeite eigentlich. Wir rechnen die Dinge auf quantenmechanischer Basis aus, sodass man es eigentlich im Labor gar nicht mehr viel experimentieren muss, sondern man kann vorher bei vielen Dingen ausrechnen, wie das funktionieren wird. Und erspart sich sehr viel Entwicklungsarbeit und dann ist ein bisschen Feintuning noch notwendig. Aber das, das geht. Und da tauche ich ganz in diese nicht sinnlichen Vorstellungen ein mit den Rechnungen. Nicht sehr abstrakt natürlich, weil der Geist dort halt als mathematische Formel im Grunde zu fassen ist. Aber immerhin, es ist irgendwo an einem Zipfel, habe ich es. Man kann konsequent denken, ohne sinnlich vorzustellen.
Das setzt heißt, sich das dann nicht in die Medikamente, in die.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, das Problem ist, dass man, also wo man noch nicht wirklich ist, eine Vorstellung schon allein von den Ätherkräften, die nämlich dazukommen müssen, dass das, was stofflich in uns ist, auch wenn ich doch das jetzt bereits auf einer nicht sinnlichen Basis denke, aber da müssen über die rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten weitere dazukommen, das sind nämlich die Ätherkräfte. Und da herrscht im Allgemeinen noch immer die Anschauung, naja, das Leben wäre rein physikalisch-chemisch erklärbar. Und das ist das Problem, und das heißt, konkret bei Heilmitteln, wirkliche Heilung erfolgt im Grunde dann, wenn es mir gelingt, den Ätherleib des Menschen anzuregen, dass er die Dinge heilt. Und das Medikament müsste eigentlich nur einen Anstoß geben.
In der Homöopathie
ist das der Fall. Aber das ist eben absolut nicht Schulmedizin, weil ich sage heute noch 95% der Schulmediziner ihr zumindest sehr skeptisch gegenüberstehen. Und sagen, naja, aber wissenschaftlich belegt ist sie nicht. Was auch wieder nicht stimmt, weil man kann auch ganz trocken naturwissenschaftlich nachweisen die Wirkungen und auch welche Strukturveränderungen passiert. Ich weiß das selber, weil wie ich noch studiert habe, habe ich mit Professor Gutmann zeitweise auch gearbeitet auf der Technik, den viele für einen Spinner gehalten haben, manche offensichtlich nicht, weil er ein paar Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen gekriegt hat, und zwar nicht, aber immerhin Dr. Wult, also das heißt, er hat 4 Doktortitel gehabt, 4, ja, war also ein recht heller Kopf, aber die meisten haben ihn also ein bisschen als wunderlich empfunden, eben weil er so sich mit Homöopathie beschäftigt und hat gesagt, ich führe den wissenschaftlichen Nachweis, dass das funktioniert. Und ist ihm sehr wohl deutlich gelungen, weil man sieht, also, wenn man selbst bei den Hochpotenzen, wo also nachweislich stofflich nichts mehr von der Ausgangssubstanz drinnen ist, das heißt, nach Analyse ein reines Lösungsmittel, aber Strukturen sind eingeprägt. Und die kann man spektroskopisch nachweisen. Also das heißt, es stimmt nicht, dass das nicht wissenschaftlich verifizierbar wäre.
Es ist nämlich nachweisbar. Es ist sowohl in den Steigbildern nachweisbar.
Klar.
Ich habe reihenweise Steigbilder gemacht.
Ja, 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 absolut.
Mit verschiedenen Substanzen.
Absolut.
Das ist aus den Bildern
lesbar.
Und auch in den Kristallisationen, die ich auch gemacht habe.
Ja, 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 ja.
Man kann es wirklich aus dem Bild
sehen, wenn
man hinschaut.
Ja, 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 man muss es sehen lernen. Wobei man selbst das, wobei es nicht sagt, dass jetzt das den menschlichen Beobachter ersetzen kann, weil lesen kannst ja nur der Mensch. Aber die Komplexität der Bilder kann man heute sogar mittels Computeranalyse feststellen. Und das heißt, man kann ganz objektiv sagen, aha, da sind komplexere Formkräfte drinnen in dem Bild als in dem anderen Bild. Was sie bedeuten, kann der Computer natürlich nicht lesen. Aber er kann sagen, aha, das sind komplexere und das kann man ganz, ganz objektivieren. Also das heißt, das ist nicht nur eine Spinnerei, das aha, ich sehe da alles Mögliche drin und der andere sieht halt nichts. Sondern das ist durchaus auch objektivierbar, wenn man will. Ich meine, anfangen, wie gesagt, kann man erst was damit, wenn man es auch lesen kann.
Du, und der Begriff bildgebende Verfahren,
ja,
jetzt kommt der in Mode. Und jetzt nennt man bildgebende Verfahren die über den Computer
ins
Bild kommen.
Ja.
Aber eigentlich ist er viel älter.
Es ist eigentlich viel älter, ja. Und eben diese modernen bildgebenden Verfahren, die sind ja im Grunde machen die nichts anderes als ein Abbild, nämlich des rein physischen. Also zum Beispiel Computertomographie, wenn es heißt. Also das heißt, du fährst durch den Scanner durch und aus den Messergebnissen baut dann der Computer ein räumliches Bild auf, was dort ist. Das hat natürlich mit den Bildschaffenden, darum heißt es eigentlich besser bildschaffende Verfahren, weil da das Schöpferische drinnen ist, das eben aus den Ätherkräften kommt, Das ist eine andere Ebene, wird aber natürlich äußerlich dann sehr gern verwechselt miteinander und Ding. Aber trotzdem, insgesamt gesehen, muss man sich um die Wissenschaft nicht sorgen, wenn sie konsequent ihren Weg geht. Und das Wunderbare daran ist, da wird kein Glaube vorausgesetzt, glaub dieses oder jenes, sondern tu einfach. Sei konsequent und geh den Weg. Wenn du den Weg konsequent gehst, stoßt du an Barrieren. Und dann musst du anfangen umzudenken. Ganz einfach. Und das heißt, da macht man sich am wenigsten Sorgen. Die Sorge ist nur dort, wo er nur so halb gegangen wird, dieser Weg. Also wo man lange vor den Grenzen stehen bleibt. Und das ist halt in den unterschiedlichen Wissenschaften unterschiedlich. Aber es ist eben, am besten geht es dort bei den Wissenschaften, die an die Grenzen gehen. Das ist eben zum Beispiel in der Physik, das ist in der Astrophysik, wo es ins kosmisch weitergeht, in der Physik eben ins Mikrokosmische, das ist bei der Gehirnforschung, wo man an ganz extreme Grenzen im Grunde geht. Also dort wird es spannend. Also am wenigsten kommen da weiter noch die Wissenschaften, die sich sozusagen im, sage ich mal, bequemen Bereich bewegen. Bequem meine ich jetzt damit, die nicht an diese Grenzen diesbezüglich gehen.
Wie schaut es mit der Sportwissenschaft aus, wenn du gesagt hast, also das Ich kann direkt auf den physischen Körper nicht wirken.
Direkt nicht, ja.
Ist es nicht so, dass ein Sportler direkt auf seinen Körper einwirkt?
Naja, schon, aber über Vermittlung, über den Astralleib und über den Ätherleib in Wahrheit. Sonst funktioniert da gar nichts.
Also vor der sportlichen
Bestätigung? Nein, nicht vor, auch das ist nur irgendein Willensimpuls, den Körper ergreift, der mich bringt, ja nicht, wie es fälschlich heute vielfach angenommen wird, von oben irgendein Steuerimpuls und dann passiert es. Das ist eigentlich nur der Impuls, der notwendig ist, um die Bewegung zum Bewusstsein zu bringen. Und wenn nämlich das Bewusstsein nicht dabei ist, in irgendeiner Form, passiert sie nicht. Wir kennen das, wenn uns eine Hand einschläft oder was. Weil man da auf Kleben sind, das Blut ist ein bisschen abgesperrt, es werden die Nerven nicht versorgt, ich spüre die Hand nicht mehr und dann kann ich sie auch nicht mehr bewegen. Das ist, ich muss sie spüren können. Das kann auch sehr unterschwellig sein, weil ein Sportler wird gut seine Bewegungen erst dann machen, wenn er nicht nachdenken muss oder wie er sie macht, sondern wenn sie eigentlich automatisiert ablaufen. Aber da ist trotzdem der Astralleib und der Ätherleib beteiligt an jeder dieser Bewegungen. Und natürlich hat der Physische dann mit seiner physischen Mechanik, daher ist dann ganz klar, wenn da die Knochenlängen nicht passen, dann wird er kein guter Läufer sein oder sonst was, das kann man ganz genau nachmessen.
Letztendlich arbeitet das Ich dann am Körper, auch über die Astralleib und.
Ja, sicher. Ich meine, in vielen Bereichen sehr unmittelbar. Also zum Beispiel besonders stark im Gehirn. Wenn wir denken, passieren eine ganze Menge Prozesse da oben, die durch das Denken ausgelöst werden. Wenn wir gewisse Gedanken öfter denken, werden sogar neue Nervenverbindungen gebildet. Also dann fangen Nervenenden zu wachsen an. Es bilden sich zwar keine neuen Nervenzellen, sondern da verlieren wir täglich gut 100.000 oder so. Also dann sage ich immer, wir lernen mit immer weniger Hirn auskommen, je älter wir werden.
Das ist doch tröstlich,
gell? Genau.
Ich finde das sehr
schön. Das ist schon, ja. Das ist ein Erziehungsprozess.
Ja, genau.
Aber, also da kann man geradezu heute schon mit den bildgebenden Verfahren, nämlich, da sind wir wieder dort, geradezu zuschauen, also wie das Denken das Gehirn bildet. Also eigentlich von dem schon ist der Gedanke verrückt, das Hirn denkt, sondern eigentlich das Denken bildet das Hirn. Also da kann man geradezu wirklich zuschauen. Also man kann schauen, wie das die Blutströme umlenkt, wie dann anfangen die Nervenfasern zu wachsen und so weiter. Also da passiert dauernd etwas. Und da arbeitet man sehr stark. Also das heißt, das Denken hat einen riesigen Einfluss bis in den physischen Leib hinein, in Wahrheit. Gerade dadurch werden wir uns auch im Denken am bewusstesten. Wir sind im Grunde im Denken am bewusstesten. Wir sind nämlich nicht einmal in der Sinneswahrnehmung so bewusst. braucht man sich nur überlegen, was man alles untertags gesehen hat und keine Ahnung davon hat mehr, was ich da gesehen habe. Das meiste verschläft man eigentlich. Und nur das, was ich mir wirklich konzentriert anschaue und mir denke, was ist denn das jetzt? Aha, dann merke ich mir es auch, dann weiß ich, was ich gesehen habe. Und sonst habe ich es gesehen, aber doch nicht gesehen. Und es zieht vorbei. Also das heißt, wir träumen noch ziemlich stark in der Sinneswahrnehmung. Daher zum Beispiel goetheanistische Naturwissenschaft ist sehr darauf angelegt, auch in der Sinneswahrnehmung wacher zu werden. Und Dinge daher zu bemerken, die man einmal verschläft. Das ist ein bisschen die Untugend der gegenwärtigen Naturwissenschaft, also namentlich dort in dem Bereich, wo sie sich mit den sinnlichen Dingen beschäftigt, dass sie zu wenig hinschaut und zu schnell abstrahiert. Also das heißt, kurz einmal schaut und dann sie sofort auf die Formel stürzt. Also da ist eigentlich das Problem, dass sie zu früh in die aber abstrakte Geistigkeit hineingeht, in Wahrheit. Und sollte eigentlich länger ruhen und fast meditieren über die sinnliche Erscheinung, die einfach da ist. Das sind halt so Punkte. Ja, also diese Dinge wirken eben alle mit. Und wenn wir uns, weißt du, das von unserem Körper gesagt hast, Astralleib, Ätherleib wirken immer mit, also wenn das Ich bis auf den physischen Leib wirkt und eben in dem astralischen, ätherischen, physischen wirken die Kräfte eben von oben, aber auch die von unten. Und das sind immer die Gegenspieler. Wir brauchen beide. Wir könnten also, so wie wir heute sind, in einer Minute auf Erden leben, wenn wir nicht auch diese Kräfte von unten hätten. Und diese Kräfte, die da von unten kommen, sind alle jetzt in einem sehr globalen Sinn als egoistische Kräfte aufzufassen. Egoistisch in dem Sinne, als sie eigentlich die ganze Erdenwelt aus dem Kosmos herauslösen wollen. Und die Erde zu einem völlig eigenständigen, isolierten Kosmos machen wollen. Das ist das, was diese Kräfte bewirken. Sie reißen also die Erde eigentlich vom restlichen Kosmos in gewisser Weise los, oder versuchen es zumindest. Weil da stecken natürlich eben auch geistige Wesenheiten dahinter, die das machen.
Ja.
Und das sind eben in den ersten drei Schichten, namentlich der Luzifer, vorwiegend das Rakt, also wobei die mineralische Schicht, man darf das jetzt nicht unbedingt mit unserer festen Erdoberfläche gleichsetzen, sondern das ragt durchaus in die Wasser- und Luftschichten noch sehr deutlich hinein. Also das heißt weit in die Erdatmosphäre auch hinein. Und der luziferische Bereich, der erstreckt sich da sehr, sehr weit hinein. Also weit eigentlich in die Mondensphäre noch hinein. Und bei Dante sehr, sehr wichtig eigentlich an der Spitze des sogenannten Läuterungsberges, der ja schon von der Vorstellung her riesig groß eigentlich sein muss, weil der ragt nämlich weit, weit in die Mondensphäre hinein. Und an der obersten Spitze ist das irdische Paradies. Das ist also jenes Paradies, von dem im zweiten Kapitel der Genesis gesprochen wird. Also die Sphäre, wo der Mensch ursprünglich war, aber das ist weit da oben und das ist sozusagen in gewisser Weise darunter, das ist alles schon luziferische Sphäre in Wahrheit. Also, weil eben auch unsere Luft, unsere Atmosphäre hat auch mineralischen Charakter. Natürlich kristallisiert sie nicht, aber sie hat die mineralischen Gesetzmäßigkeiten. Also das gehört alles dazu. Und diese drei oberen Schichten haben sich im Übrigen auch erst gebildet im Zuge dessen, was in der Bibel angesprochen wird als der Sündenfall oder als die Folgen des Sündenfalls. Damit sind diese drei oberen Schichten erst entstanden. Das ist die Zeit, wo sich dann auch unser heutiger Mond von der Erde getrennt hat, weil also das aus dem Erde-Mond-System zwei getrennte Gebilde wurden, das ursprünglich noch ein Ganzes war. Also das heißt, ursprünglich war die Erde so groß wie heute die ganze Mondensphäre. Und das war eingebildet, das zwar nach außen hin dünner war, wenn man so will, also atmosphärenartiger war, aber als Folge des Sündenfalles, es ist die Dämonentrennung stattgefunden, der Sündenfall hängt ja mit dem luziferischen Einfluss namentlich zusammen, und der Mond ist ausgegangen, und dann hat sich erst auf der Erde das alles herausgebildet, diese drei Schichten. Also auch der Bereich der flüssigen Erde, das hat zum Beispiel dazu geführt, wenn ich es jetzt geologisch fasse, dass es das gibt auf der Erde, was es sonst, so viel man weiß, auf keinem anderen Himmelskörper, mit ein, zwei Ausnahmen in unserem Planetensystem gibt, nämlich die sogenannte Plattentektonik. Das ist was sehr Interessantes, also eben, dass die Kontinente, die Kontinentalschollen schwimmen. Die schwimmen und bewegen sich gegeneinander. Das ist nichts Ursprüngliches, sondern das ist erst entstanden zu dem Zeitpunkt des Sündenfalles. Das ist aber zugleich auch der Zeitpunkt, wo es so richtig zu kristallisieren begonnen hat, das Erdelement. Also, das heißt, die Kristallkräfte sind eigentlich was ganz Positives, was reingekommen ist, aber genau zu dem Zeitpunkt sind auch die Widersacherkräfte. Und die führen dann dazu, dass diese Bereiche, da kommt dann schon die Verstofflichung stärker hinein, und jetzt kommt auch diese Plattentektonik hinein, die was sehr Wesentliches aber ist für die Erdentwicklung, so wie es dann gelaufen ist, die dann dazu geführt hat, dass möglich wurden die atlantische und die heutige Entwicklung. Also die lemurische, die größte Zeit der lemurischen Entwicklung, also in die fällt hinein dieser Sündenfall. Also lemurische Zeit, das ist die noch vor der Atlantis war. Der Begriff Atlantis ist zwar heute in den Wissenschaften verbönt irgendwo, aber geologisch kann man es sogar nachvollziehen, also wie das ist. Es gibt ein ganz tolles Buch hier von Escher Lang erschienen, von Dankmar Posse.
Oh ja.
Das ist ja ganz toll. Also wo er viele Aspekte herausarbeitet und da wirklich mit geologischen Fakten belegt, und das ist ganz klar. Man muss halt wirklich konkreter darauf eingehen, da sieht man, dass das durchaus auch mit den heutigen geologischen Vorstellungen vereinbar ist, dass sie manchmal korrigiert werden müssen, aber er zeigt das ganz deutlich, er zeigt da, wie die Lemuria da war, wobei das eh selbst äußerlich ist, wird zwar nicht mehr Lemuria genannt, aber es gab also einmal einen großen Urkontinent, und von dem ist ein Teil davon ist dann die Lemuria im engeren Sinn. Da belegt der Dankmar Posse also sehr genau auf geologischen Fakten, dass dieser zentrale Teil, das ist nämlich der zentrale Teil dieses Urkontinents gewesen, diese Lemuria-Scholle, wenn man so will, dass die dann im Zuge der geologischen Veränderungen unter den Himalaya geschoben wurde. Das heißt, das ist jetzt eigentlich unter dem Himalaya, liegt das darunter. Und
die soll ja da wohnen, wo jetzt sein, wo Afrika vorher war.
Also. Ja, also das Ganze ist in Bewegung und hat sich umgestaltet, gab aber eben auch die Möglichkeit, dass eben die feste Erdkruste sich nach den, wie soll ich sagen, geistigen Entwicklungsbedürfnissen bis zu einem gewissen Grad ausbilden konnte. Also eben zum Beispiel diese wunderbare, so wenn ich nur unser Europa hernehme, also dieser winzige Erdenfleck eigentlich mit der Vielfalt an Mentalitäten, die da so ganz knapp beisammen sind und die sich unterscheiden, aber auch lernen müssen zu kooperieren miteinander, was nicht leicht war, wie die Geschichte gezeigt hat und noch immer zeigt. Aber wir sind also daher prädestiniert, diese großen Differenzen zu überbrücken irgendwo. Das ist die Aufgabe. Und das hängt mit der Kleinheit Europas auch zusammen. Vergleicht man das ganze Asien damit oder vergleicht Amerika, das Riesending, es ist alles riesengroß im Vergleich zu diesem Winzling Europa. Und, Und das heißt, Europa ist prädestiniert, die Ich-Entwicklung voranzutreiben, im Kern und mit dem Seelischen rundherum das zu gestalten und da bewusst einzugreifen. Das ist die Lernaufgabe sozusagen, die wir in Europa haben und das, was wir weitergeben können an die anderen Völker. Also das heißt, es wird in einer gewissen Weise notwendig sein, dass andere Völkerschaften durchströmen in gewisser Weise durch Europa. Weil es hängt nämlich auch eben mit der Geologie zusammen, mit dem Platz als solchen. Nämlich da sehr interessant, wie bestimmte geistige Kräfte durchaus an bestimmten Orten der Erde besonders stark wirken und über Jahrtausende dort wirken. Also in Persien sind gewisse Impulse, die sind heute noch so dort wie vor 6, 7, 8, 10.000 Jahren oder so. Und die wirken und prägen das Ganze. Und gewisse Erlebnisse kann man nur dort machen oder zumindest sie auf den Weg bringen dort. Dann kann man irgendwann einmal so frei werden, dass man es überall mitnehmen kann. Aber es ist dort also am besten, sind gewisse Impulse aufzugreifen. Und das gilt eben insbesondere auch für uns in Europa. Und das heißt, es wird da viel auf uns zukommen, weil da eine große Aufgabe da ist. Also, wenn es nicht so ist, dann ist es wenn es nicht so wird, dann ist es zum Schaden der Welt. Weil es besteht also natürlich jetzt die andere Möglichkeit, dass Asien und Amerika sich von der anderen Seite treffen und dann ist Europa sozusagen am Ende der Welt irgendwo. Das heißt, dann haben wir zwar unsere Ruhe, aber dann sind wir im Ausgedinge irgendwo. Also das heißt, das hätte man natürlich keine Ruhe, weil dann wird es geistig geworden, weil das alles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber das ist eine große Gefahr. Also die Frage ist, ob Europa da einen gewissen Brennpunkt bildet oder ob es ein Punkt abseits wird. Und das sind Fragen, die durchaus jetzt in unserem Jahrhundert sehr wesentlich entschieden werden. Ja, also das ist der Luzifer, der mit den obersten drei Schichten zusammenhängt und die sind eben als Folge des Sündenfalls entstanden. Vorher, bevor sich der Mond abgetrennt hat von der Erde, war die oberste Schicht diese Wassererde. Wieder flüssige Erde, Wassererde, wobei die hat jetzt schon gar nichts mehr mit unserem äußeren Wasser zu tun, sondern das ist eine sehr merkwürdige Schicht, die auch Formenschicht genannt wird. Man könnte es als etwas bezeichnen, was die physischen Formen als gestaltende Kraft von außen umfließt. Und bildlich gesprochen hohle Räume bildet, in denen sich dann das materielle Ding ausbildet. Also Steiner beschreibt es sehr schön, wie das eigentlich sozusagen eine Kristallform, wenn man so will, ist ein Hohlraum und der wird umströmt von dieser Wassererde und die bildet den Kristall. Das sind die bildenden Kräfte und erst wenn die stehen bleiben sozusagen, dann erstarrt der Kristall. Aber er ist eigentlich ein Hohlraum in diesem Bereich. Das ist die Wassererde, das ist so die Urmaterie, aus der dann unsere heutige erst auskristallisiert ist. Das heißt, es sind die bildenden Kräfte. Da sind drinnen die Früchte der ganzen Vergangenheit. Die sind notwendig, damit unsere heutige Materie entstehen kann. Also man könnte auch sagen, das sind die Kräfte und was in dem Hohlraum sich bildet, das ist das eigentlich Erdenhafte. Das wird das eigentlich Materielle dann. Aber es braucht dieses Umströmtwerden von dem anderen. Also namentlich liegen da drin sehr viele Kräfte vom alten Mond. Das ist sehr interessant. Mond war Wasserelemente in gewisser Weise, war das dichteste. Man darf nur nicht an sein heutiges Leitungswasser so einfach denken. Aber es hat was mit dem Strömenden auf jeden Fall zu tun. Und das ist das, was die Hebräer Mayim nannten. Und das ist ganz interessant. Also die Kabbalisten haben das sehr genau gewusst. Sie sprechen von den drei Müttern. Das sind die drei Mütter. Hängt da mit den Müttern zusammen, die im Faust erwähnt werden. Und Und denen ordnen sie hebräische Buchstaben zu. Das ist das M, das Mem, Mayim, das hängt mit dem Wasserelement zusammen. Dann ist das Aleph, das hängt mit dem Atem zusammen, mit dem Luftelement. Und da das Shin. Shin ist das Feuerelement. Sch, das zischende Feuer ist es. Also von, und das ist für die Hebräer, war das im hebräischen Element, in der hebräischen Sprache, im hebräischen Alphabet, sind das die drei Mütter. Die sind also, bilden die Stütze des ganzen Alphabets irgendwo in gewisser Weise. Das eigentlich Schaffende ist aber dann das J, das Kleinste. Das ist nur so ein Apostrophe. Das J, das ein Jahwe drinnen vorkommt zum Beispiel. Das ist nur so ein kleines Apostroph, gerade irgendwo da ist. Das ist nur so, wirklich nur so ein kleines Apostroph erlaubt. Der kleinste Buchstabe, und laut Kabbalisten sind eigentlich alle Buchstaben aus solchen Js zusammengesetzt. Also die Vorsagen sie. Also, und das J steht aber fürs Ich. Das ist die Ich-Kraft. Also die Macht, aus dem erst die Erdenwelt. Das heißt, Erdenschöpfung heißt, nehme die drei Mütter und hol dir das J, das Ich, und das macht aus dem jetzt was Neues. Und wenn es in der Genesis heißt, und der Geist Gottes oder der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, dann ist das gemeint. Diese Wassererde. Das heißt, diese Mütter, namentlich also die Mondenmutter an der Oberfläche, die gibt die Grundlage für das Irdisch-Stoffliche dann, aber noch aus dem Flüssigen heraus. Interessant sind dann die Fruchterde und die Feuererde. Wir sind im Übrigen, kommen wir da schon in einen auch sehr gefährlichen Bereich hinein, weil das ist alles auch schon das Reich Arimans. Also das ist das Reich, was jetzt immer mehr in die Verdichtung und Verhärtung auch hineingeht. Aber man sieht, es sind hier die notwendigen Kräfte, dass überhaupt das irdisch-materielle entstehen kann. Dass diese Mütter nämlich, die da drinnen wirken, die geben den Erdenformen Substanz. Dann, die tragen das Ganze, das ist wichtig. Also ohne dem wäre Erde, wie wir sie heute hätten, nicht möglich. Also das heißt, das gibt dem Stofflichen die Substanz. Die Fruchterde ist notwendig dafür, dass alles Leben auf Erden entstehen kann. Das ist also jetzt ein positiver Lebensimpuls eigentlich. Aber trotzdem ist er entgegengesetzt dem, der von außen kommt, weil das Ätherische, das von außen kommt, also die Lebenskräfte, die von außen kommen, zielen eigentlich alles in den Kosmos hinaus. Das heißt, wenn es nur noch diesen Lebenskräften ginge, die kosmisch sind, dann würde alles Leben sich zerstreuen in den Kosmos hinaus. Das würde sozusagen alles wegfliegen von der Erde. Also solche Kräfte sind da oben noch sehr stark drin. Zum Beispiel von der flüssigen Erde, sagt der Steiner, wenn ich da die mineralische Erde darauf lasten würde, dann würde die in den Kosmos hinausfliegen. Und das wäre aber der Tod für alles irdische Leben. So wie wir es kennen. Weil wenn es uns jetzt alle da in den Kosmos herausreißt, also sozusagen alles entgegen der Schwerkraft wirkt und davon zischt, dann löst sich es halt auf für unseren Sinn. Es würde sich vergeistigen, aber im irdischen Sinn würde es sich auflösen. Der Tod hat in gewisser Weise geistige Geburt, man kann es auch so sehen, aber dann müssen wir uns vom Erdenleben verabschieden, müssten wir uns. Und daher sind das die Todeskräfte, aus dem Grund auch. Es sind nicht einfach böse Kräfte, sondern es sind die Kräfte in Wahrheit, die uns wieder in den Kosmos zurückführen. Aber dadurch die irdische Form zerbrechen. Die helfen gerade mit, sie zu gestalten. Das sind daher arimanische Kräfte aber auch, weil der hält es zusammen. Das heißt, der fängt die Ätherkräfte ein und fängt sie. Und ähnlich ist es hier mit, so, da mit den Ätherkräften, da mit den astralischen Kräften. Daher sind die notwendig, zum Beispiel, dass überhaupt ein irdischer, das heißt ein relativ abgeschlossener Astralleib sich ausbilden kann. Weil Astralleib, wie der Name schon sagt, Sternenleib, eigentlich hat schon wieder die Tendenz, da rauszugehen. Das liegt eigentlich in der Natur des Astralleibs, dass er hinausgeht. Aber dann könnte man nicht einen irdisch relativ begrenzten Astralleib haben, auch wenn der natürlich sehr viel mehr hinausragt als jetzt unsere physische Kontur, aber trotzdem ist er bis zu einem gewissen Grad in sich geschlossen. Und der ist notwendig, damit wir hier als selbstständige Persönlichkeit auch dastehen können. Weil gerade Persönlichkeit hängt mit dem Ego stark zusammen, ist in gewisser Weise dasselbe. Individualität ist das Ich, Persönlichkeit ist mehr das Ego. Das sind also zwei Dinge, die man noch differenzieren müsste in Wahrheit. Wird halt selten gemacht, aber es sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Also die Kontur, die unser Astralleib bekommt oder selbst die Tiere bekommen, auch wenn es dort natürlich das in der Gruppe gemeinsam ist, also das Astralische ist dann noch sehr, sehr stark verbunden mit der Gruppe, aber trotzdem hat jedes Tier für sich auch ein Astralleib. Also das sind Kräfte, die von unten kommen. Daher sagt Steiner richtig zum Beispiel, Tierformen sind Imaginationen Arimans. Die kommen von da, die kommen von da unten. Und der Bereich der Feuererde, das ist sogar laut Steiner der eigentliche Wohnsitz Arimans. Das ist sein irdischer Wohnsitz, die Feuererde gerade. Also nicht das Eis, das ist das erste, denkt man ans Eis. Da bin ich auch schon reingefallen drauf, weil der Tante schildert da unten die Eishölle, da habe ich gerade den Arimann da drin gesehen. Da guckt der Arimann, aber eigentlich guckt der Arimann in der Feuererde. Und von dort löst der Erdbeben, Vulkankatastrophen und sowas auch aus. Das hängt auch damit zusammen.
Der ist ja auch so wirklich unglaublich tätig,
dieser Körper. Ja.
Der ruht sich ja nicht immer eins aus und der starrt dann.
Nein, richtig, der ist ziemlich aktiv. Ja, der war. Das können wir uns nicht beklagen, dass er faulenzen würde. Das ist richtig. Also das heißt, das sind sehr zwiespältige Kräfte. Man sieht aber auch, es sind nicht einfach böse Kräfte, sondern ganz, ganz bitter notwendige Kräfte auch. Sonst wäre die Erde so, wie sie heute ist und unser Menschenleben so, wie es heute ist, nicht möglich. Wir können auf nichts davon verzichten, weder auf diese luziferischen noch auf diese arimanischen Kräfte. Naja, und dann wird es noch grimmiger, wenn wir in die dritte Schicht gehen. Das in etwa ist die Grenze im Übrigen, als sich die Erde von der Sonne getrennt hat. Also das heißt, Erden-Sonnentrennung, da kommen dann allmählich diese Dinge durch den Herrn Arimann dazu. Der hilft es aufzubauen. Und das ist also als Erde, Sonne, Mond alle drei noch vereinigt worden. Der Erdenspiegel, der Zersplitterer und der Erdkern. Und da ist jetzt die dritte Gruppe von Widersachern, die Asuras. Die sind die kräftigsten. Also, und die erwachen heute immer mehr und sie erwachen also oder werden tätig, vor allem dort sehr stark, wo Luzifer und Ahriman gemeinsam auftreten. Und das ist heute fast immer der Fall schon. Also, so, dass man oft gar nicht unterscheiden kann, wer ist es jetzt? Ist das jetzt luziferisch oder ist das arimanisch? Man sieht schon im Sinne, ist typisch luziferisch, aber nein, eigentlich ist es typisch arimanisch. Wie ist es jetzt? Also, die sind teilweise sehr verschränkt in den Wirkungen und das hängt mit den Asuras zusammen, die eigentlich dahinter stehen. Die verweben das in eines und das. Das kommt, wird so ganz zart, also Steiner erwähnt hat ja sowas zwar nicht direkt, aber wenn man sich die Geschichte dann genauer anschaut, spürt man das, wie das durchgeht, nämlich bei der Versuchungsgeschichte des Christus. Und wisst ihr wahrscheinlich, ist das zuerst mal die Jordan-Taufe, das ist der Moment, wo also wirklich der Christus jetzt sich zu inkarnieren beginnt in dem Jesus von Nazareth. Und unmittelbar darauf, also nach dieser Jordan-Taufe, geht der Christus für 40 Tage in die Wüste, wie es heißt, in die Einsamkeit. Eigentlich Wüste ist nicht jetzt ganz wörtlich zu nehmen, sondern in die Einsamkeit heißt es. Wüste wird es deswegen genannt, weil das im Griechischen dasselbe Wort ist. Eremos ist die Wüste, aber auch das Wort Eremit, der Einsiedler, kommt davon. Also das hängt zusammen, abgesehen, dass die Palästina eh viel Wüste rundherum ist. Also es ist auch keine Kunst, wo man hingeht, kommt man fast in die Wüste dort. Und da ist ja auch eine dreigliedrige Versuchung drinnen. Also zuerst der Luzifer allein, dann Luzifer und Ahriman gemeinsam und dann der Ahriman alleine.
Also, kannst du nochmal bitte sagen, um was es da inhaltlich geht bei diesen drei Versuchungen?
Ja.
Die erste ist, glaube ich, das Brot, gell?
Das erste ist das Brot, wobei es sehr interessant ist, es ist die Reihenfolge. Es wird ja nur in zwei Evangelien genauer geschildert, das heißt im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Markus-Evangelium wird es in zwei, drei Sätzen erwähnt, da werden die Details nicht angegeben. Da heißt es nur so, also Jesus ging in die Wüste zum Fasten, begegnete dort den Widersachern und das war es schon mehr oder minder. Genaue Details werden nicht geschildert. Die beiden schildern, die also Matthäus und Lukas schildern die Reihenfolge unterschiedlich. Es beginnt bei beiden mit dem Brot. Und dann unterscheiden sie sich beim Matthäus, kommt eben als nächstes dieser gemeinsame Angriff von Luzifer und Ahriman, wenn man so will. Das ist dann die Geschichte also in Jerusalem, die sich eigentlich abspielt am Tempel, stürze dich von der Zinne und wenn du mich anbetest, wird dir nichts geschehen. Und das dritte ist dann was ist das dritte? Also wir haben jetzt das Brot, das stürze dich von der Zinne. Und
die Welt,
genau, ich zeige dir die Welt und alle Herrlichkeiten der Welt, also wie es ein Faust genannt wird, wenn du mich anbetest. Das ist das Arimanisch. Das ist eben nicht das Arimanisch. Das ist das eigentlich Luziferische. Das ist das eigentlich Luziferische, aber die Welt in ihrer Schönheit und Herrlichkeit und ich gebe sie dir zur Herrschaft, wenn du mich anbetest. Im Grunde, das ist der Luzifer. Und das Interessante ist jetzt, wie Steiner darüber spricht, er schildert es von der Reihenfolge, er beginnt mit dem, die Welt in ihrer Herrlichkeit, mit dem fängt er an, dann kommt eben die doppelte Versuchung, also mit dem stürze dich von der Zinne und es wird dir nichts geschehen, weil Gott wird dich retten sozusagen, die Engel werden dich retten, also kämpf sozusagen, die Gesetze der Schwerkraft werden für dich aufgehoben werden. Das flüstert sie also in beide ein. Und dann ist der Ahriman, nach Steiner der Letzte, der eben sagt, verwandle Steine in Brot. Und das ist das Problem sozusagen, mit dem der Christus zunächst noch nicht abschließen kann ganz. Das bleibt für ihn zunächst ein ungelöstes Problem noch, aber er erkennt, dass eine Notwendigkeit besteht, eben für die Menschen auf Erden, weil er sagt zwar also, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber das ist eben das Problem, nicht allein, er braucht das Brot auch und das Brot zu haben, ist ein gewisser Egoismus sozusagen notwendig, das ist das Problem. Also im Geistigen kann ich brauche ich das nicht. Und das ist das, was eben die Hierarchien allesamt nicht kennen. Das ist die Problematik, die sie nicht haben. In dem Moment, wo ich in die Erdenwelt eintauche, tauche ich eine Welt auf, in der ein gewisser Egoismus notwendig ist. Sonst würde die Erdenwelt nicht bestehen und man könnte in ihr nicht existieren. Und das ist eben schon der Egoismus. Ich brauche, um auf Erden leben zu können, brauche ich mein Stück Brot. Ich kann es teilen mit den anderen, aber Aber ein Stück brauche ich auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, ich brauche es nicht mehr. Das, also da muss ich zumindest schon geistig sehr weit entwickelt sein, dass meine ganze Körperlichkeit, meine ganzen Körperwillen so verwandelt werden, dass ich des Brotes nicht mehr bedürfte. Und Brot ist jetzt das Symbol im weitesten Sinn für alle die Dinge, die wir brauchen, um physisch existieren zu können auf Erden. Und das ist zunächst nicht lösbares Problem einmal auf erster Stufe. Weil diesen Rest von Egoismus sozusagen kommen wir einmal nicht herum. Das wäre Illusion. Da kann ich sagen, ja, dann sterbe ich eben. Gut. Das kann man in einer bestimmten Situation sicher entschließen, sich, ich setze mein Leben ein für die anderen. Aber ich kann das nicht als Maßstab für die ganze Menschheit nehmen, weil dann wäre die Menschheitsentwicklung nicht möglich. Also wir müssen es, also mit dieser Tatsache müssen wir fertig werden. Und das ist etwas, was im Grunde auch der Christus lernen musste, als er sich inkarniert hat auf Erden. Das ist etwas, was er auch nicht kannte bis dahin. Denn das ist ja ein Teil dieses ganzen Mysteriums von Golgatha, dass er mit diesen Erdkräften, ich sage jetzt einmal bewusst mit diesen Erdkräften, in Berührung kommt. Der Bereich war eigentlich für die ganzen Hierarchien bis dahin ein für sie nicht zugänglicher Bereich, also den sie nicht erkennen konnten, was es mit dem auf sich hat. Das ist also diese Finsternis der Tiefe irgendwo. Das heißt, und wenn es in der Genesis heißt, irgendwo ein Finsternis war über der Tiefe, dann hängt es auch schon mit dem irgendwo zusammen, auch wenn da erst das noch gar nicht da war, aber diese Finsternis hängt damit zusammen, dass so erscheint sie auf jeden Fall aus Sicht der Hierarchien darüber, weil sie können da nicht hineinschauen. Und der Christus ist der aber jetzt den Weg heruntergesucht hat, sich inkarniert hat, also zunächst hier, aber dann durch das Mysterium von Golgatha auch durch die ganzen Erdenschichten abgestiegen ist, bis zum Zentrum eigentlich. Bis zu dem Punkt, also wo auch die allerärgsten Widersacherkräfte sind. Also da am untersten Punkt, das haben wir das letzte Mal besprochen, ist sogar noch das, was man als Sorat bezeichnen kann. Das ist diese Wesenheit, der Sonnen- oder Erdendämon, wie er in der Apokalypse des Johannes beschrieben wird. Und das ist eigentlich der absolute Gegenspieler der Trinität oben und daher auch der absolute Gegenspieler des Christus. Und der Christus ist aber bis zu diesem Punkt herabgestiegen auch. Und der Punkt ist ein sehr spannender, sehr interessanter Punkt, weil er einerseits in gewisser Weise, wenn ich also jetzt einmal den Christus hierher setze, ist es der Durchgangspunkt da nach oben. Wenn ich da durch den Mittelpunkt schlüpfe, komme ich eigentlich da am Umkreis heraus, das heißt, ich komme im Bereich der Trinität im Grunde heraus. Das hängt zusammen. Aber es besteht eben hier auch genauso die Möglichkeit abzuirren in den Bereich Sorats. Also das ist das, was da total offen ist. Entweder es führt in den Bereich der Trinität oder es könnte auch dorthin führen, in den Bereich des Sorat. Und da ist es dann im Grunde ein Punkt. Da ist es, wenn man so will, führt das letztlich ins absolute Nichts, das aber dann keine schöpferische Kapazität hätte. Das wäre also wenn man so will, Verleugnung oder Auslöschung jeder Schöpfungstätigkeit überhaupt. Weil in gewisser Weise kann man das da oben, den Bereich der Trinität, auch als das Nichts bezeichnen. Weil nichts Äußerliches, nichts, was man irgendwie in Worte fassen könnte, in Wahrheit, kann das charakterisieren. Sondern es ist pure Schöpferkraft. Ich kann es nur erkennen an dem, was es hervorbringt. Aber ich kann nicht sagen, wie breit, wie groß, wie. Das ist alles Unsinn. Das sind höchstens symbolische Bilder, also es ist jenseits von Raum und Zeit, jenseits, ja im Grunde jenseits selbst der hinsichtigen Vorstellungskraft, wenn man so will. Also, weil jede Imagination, die ich mir dazu bilde, kann höchstens eine Hülle sein, die kann ein Fingerzeig sein, die mir irgendein Gefühl für die Sache gibt, aber das ist keine wirkliche Ansicht sozusagen, keine hellsichtige Ansicht dessen. Und ja, also in diesem Sinne kann man es als Nichts auffassen, aber da ist es wirklich das absolute Nichts. Es unterscheidet sich eben dadurch, dass das kein schöpferisches Potenzial dann entwickelt. Das zieht sich ganz in sich zurück und das ist eben jetzt also die immer wieder mal theologische Fragestellung, ja, warum beginnt die Schöpfungstätigkeit eigentlich? Warum ist die Trinität oder Gott, wenn man sagt, nicht damit zufrieden, Gott zu sein und lasst das Ganze bleiben. Das ist ja eine Frage sozusagen, warum kommt es zu dem, vor allem wenn das dann eh wieder aufgelöst wird und geht es weiter, wozu? Es ist ihm langweilig, aber es ist auch jetzt bewusst so leichtfertig hin, aber in Wahrheit steckt eine große Fragestellung dahinter. Und es gibt eben da ja tatsächlich diese Polarität, zu sagen, entweder ich gehe in die Schöpfungstätigkeit hinein oder ich verweigere sie komplett. Und das Säuert hängt mit der Verweigerung zusammen.
In der Farbenlehre von der Collot Herbois gibt es für mich also ein interessantes Rätsel oder einen interessanten Aspekt. Sie bezeichnet die Dunkelheit als die Sympathie und das Licht als die Antipathie.
Aha, interessant.
Und erst aus den beiden steht dann die
Farbe. Ja.
Also die Dunkelheit sucht das Licht.
Ja. Es ist ein interessantes Rätsel, ist richtig. Ja, also das war jetzt fast ein bisschen eine Wiederholung, aber Vertiefung hoffe ich ein bisschen von dem, was wir die letzten Male gemacht haben. Ich würde für heute mal da Stopp sagen und möchte das nächste Mal eben eh noch genauer auf die Versuchungsgeschichte eingehen. Und dann, was folgt auf die Versuchungsgeschichte, da wird es nämlich jetzt dann sehr interessant, weil praktisch das Nächste, nachdem der Christus jetzt zurückgekommen ist aus der Wüste, hat er die ersten Jünger um sich gesammelt, die ersten Heilungen passieren und dann gleich ein paar Sätze später beginnt die Bergpredigt. Das ist also das Erste eigentlich, was dann so wirklich groß passiert. Und in der Bergpredigt gibt es die Seligpreisungen. Die sind jetzt wieder sehr unterschiedlich geschildert in den einzelnen Evangelien, nämlich also sie kommen vor im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Aber in unterschiedlicher Zahl, weil im Lukas sind es nur 4. Und im Matthäus-Evangelium ist die volle Zahl, da sind es 9. Und das könnte mit dem Ganzen irgendwo zusammenhängen. Jetzt gibt es dazu keine genauen Angaben von Steiner, wie das zusammenhängt. Jetzt müssen wir dann einmal schauen, was wir uns darauf reimen können. Aber es springt einem an. Es springt einem an. Und hängt mit Sicherheit eben zusammen, eben mit der Erdenaufgabe des Christus, der ja beitragt oder hilft, diese Erdentiefen auch zu verwandeln irgendwo. Aber das machen wir das nächste Mal. Danke.
Danke,
Wolfgang. Ja, da habe ich jetzt nicht viel gesagt, das stimmt. Also der Erdenspiegel ist eine Sache, die, da wird alles Moralische ins Antimoralische umgedreht. Das heißt, es spiegelt alles Moralische als was Antimoralisches zurück. Das heißt, alles Altruistische als etwas Egoistisches. Der dreht also jeden moralischen Impuls um im Grunde. Und da wird es schon also sehr, 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 sehr schwierig. Und der Zersplitterer ist überhaupt, also der ist, wenn man so will, also im sozialen Leben zum Beispiel der Sprengstoff, also der kommt von da, der zersplittert alles. Interessant ist das, wenn man das vergleicht, also mit den mit dem Dante, mit wie er die Bereiche des Erdinneren, also das Inferno schildert. Allein von der Gestaltung ist schon mal auffällig, dass 7., 8., 9. Wellenkreis. Beim 7. fängt es schon an, dass er jetzt mehrere Bereiche hat. Also da wird es, und das sind die längsten Szenen, sind das. Also da tut sie unheimlich viel, das ist ein riesiges Potenzial. Da fängt es mit den Gewalttätern an, und wobei das Mildeste ist Gewalt gegen andere. Das ist die mildeste Form sozusagen der Gewalt. Die zweite Stufe ist Gewalt gegen sich selbst, das ist schon schlimmer, also die Selbstmörder. Und die schlimmste ist Gewalt gegen Gott oder Gewalt gegen das Geistige, wenn man so will. Das heißt Gewalt gegen die geistigen Gesetze der Natur auch zum Beispiel. Daher ist hier auch alle Sünden wieder die Natur, wie es so schön heißt, sind da drinnen. Das hängt also mit diesem Erdenspiegel irgendwo zusammen. Dann der Zersplitterer, also das kommt beim Dante einfach dadurch schon ganz deutlich heraus, dass plötzlich dieser 8. Höllenkreis, der besteht aus, der heißt dann Malebolge auch, das sind die üblen Säcke, heißt das, habe ich mal sagen lassen im Italienischen, da gibt es 10 Täler. Und da sind die unterschiedlichsten Arten von Betrügern. Und Betrüger sind also welche, die täuschen, die also in verschiedensten Variationen. Und das hat dort einen unheimlichen Reichtum, dieses Gebiet, wenn man so will. Und die sind natürlich alle auch gegeneinander. Und Dinge, also das hängt mit den Zersplitterern zusammen. Und dann die Verräter. Also Verrat am Geistigen eigentlich ist es, das ist sozusagen das Schlimmste, das ist der Bereich des Erdkernes. Das ist der Bereich, also um das Zentrum, engste Bereich um das Zentrum der Erde herum, wenn man so will, aber natürlich geistig gesehen. Das sind auch also die geistigsten oder widergeistigsten Kräfte. Also da ist es sogar noch wirklich, da geht es ins Physische noch. Aber da geht es ganz ins Geistige im Grunde schon, oder ins Wiedergeistige, wenn man so will. Also das sind die allerstärksten Kräfte da. Und das heißt, der Bereich des Erdkerns, da sitzen eigentlich in Wahrheit die Asuras in dem Bereich. Die wirken da sehr stark. Die wirken zum Beispiel zerstörend auf die physische Form des Leibes. Die wirken am stärksten drauf. Die zerstören ihn und daher behindert sie am stärksten das Ich-Bewusstsein und hemmen dadurch die Ich-Entwicklung. Also das heißt, bei den Asuras hat man immer den doppelten Aspekt Zerstörung des Physischen und dadurch im Grunde Beeinträchtigung der Ich-Kräfte. Weil unser Ich ist eben darauf angewiesen, darauf diese besondere Form des Ich-Bewusstseins auch zu entwickeln, sonst wird es nie ein freies Ich. Weil an das freie Ich ist dieses ganz besondere Selbstbewusstsein gebunden, das nur eben in der Form möglich ist, wenn diesem Ich eine bestimmte physische Form entspricht, die dann eine vergeistigte physische Form einmal werden sollte. Aber diesen Spiegel brauchen wir dazu. Und indem die das angreifen, hemmen sie die Ich-Entwicklung.
Aber in der Nacht hast du gesagt, bauen genau diese Kräfte wieder uns an.
Ja, die sind, das sind, so wie da eigentlich, auch durchaus positive Kräfte sind. Ich meine, da oben sind es die Kräfte, die zum Tod zwar führen, der aber notwendig ist, dass Leben auf Erden sein kann. Also so gesehen sind es positive Kräfte. Und es sind sehr egoistische Kräfte, die aber notwendig sind, damit ich auf Erden leben kann. Die bewirken die physischen Formen, ohne die gäbe es also die physischen Stoffe nicht. Die bewirken das irdische Leben mit, dass es wirklich abgesonderte Lebewesen gäbe. Also wenn ich die Fruchterde in ihrer pursten Form nehme, ist noch die ganze Erde ein Gesamtlebewesen, aber es führt dann weiter, dass sich Einzellebewesen bilden, im Zusammenhang mit den Kräften. Weil das Einzellebewesen sich aus dem Gesamtlebewesen Erde bilden, das ist eigentlich schon ein Absterbensprozess. Aber das Positive ist, Das heißt, eigentlich stirbt die ganze Erde, aber sie stirbt so, dass sie neues Leben gibt in Form einzelner Lebewesen. Das ist also ein Zusammenwirken im Grunde der Kräfte, der Absterbenskräfte und der aufbauenden Kräfte. Und die stärksten aufbauenden Kräfte sind aber da. Das sind tatsächlich die, die in der Nacht also unseren Körper regenerieren. Also die Asuras, das sind die, die in der Genesis genannt werden, die Nachtgeister Laila. Da gibt es Yom, die Taggeister, also das ist, wenn man die Zusammenhänge vom Steiner nicht erhält, kriegt, merkt man das nicht, weil es heißt dort nichts anderes, es war Abend und es war Morgen, der erste Tag, und es war Abend und Morgen der zweite Tag und so weiter. Und in Wahrheit hängt es mit den Wesenheiten zusammen. Es gibt eben die Zeitgeister, Yom, das sind die da oben, die Urengel, die heißen mit dem hebräischen Yom, Tag, und da unten die Asuras, das sind die Laila. Kann man unterschiedlich schreiben, das ist eher eine Umschreibung. Die gehören aber zusammen. Die gehören zusammen. Das sind sozusagen die aus den oberen Hierarchien und das sind die, die in den spiegelbildlichen unterirdischen Hierarchien wohnen, aber die durchaus absolut positiv sind. Wir könnten keinen Tag überleben, wenn die nicht tätig wären. Nur wenn sie an falscher Stelle tätig wären, dann sind es unheimliche Zerstörungskräfte, die da drinnen sind. Daher hängt das auch zusammen mit der sogenannten dritten Kraft, von der Steiner öfter spricht. Und wo man, wenn man die Sachen darüber liest, sich dann immer wieder fragt, sind die jetzt positiv oder negativ? Man kommt nicht so immer so ganz drauf. Manchmal denkt man sich, die sind ganz fürchterlich. Andererseits geht es darum, wie diese Kräfte zu nützen oder, und das wäre was Positives. Also zum Beispiel der Strada-Apparat oder sowas hat mit den Kräften was zu tun. Da geht es um diese Dinge. Weil da, das hängt mehr mit Magnetismus zusammen, Elektrizität, sagt Steiner. Und dann gibt es noch was Tieferes, die dritte Kraft, von der er spricht.
Und ich habe noch eine Frage, und zwar ja? Zu dem Bereich, zu dem Machtbereich oder
ja.
Bereich. Also Luzifer, Ahriman und Asura sind es Wesenheiten, die erst entstanden sind in diesem Prozess, oder sind die genauso wie die anderen Elohim?
Naja, also es ist so, gerade diese drei, also Asuras, Ahriman, Luzifer, hängen sehr eng mit diesen Vorstellungen. Hoppala.
Unverwüstlich,
der
Doktor.
Ja, es das aus. Der ist das Grund. U-Former. Der hat sich jetzt eingemischt. Die hängen mit dieser Entwicklung zusammen, nämlich auf dem alten Saturn haben an sich die heutigen Urengel ihre Ich-Entwicklung durchgemacht. Das heißt, sie haben damals so etwas wie Menschheitsstufe gemacht. Menschheitsstufe nennt Steiner immer Stufe der Ich-Entwicklung. Das heißt, da beginnen sie eigenständige geistige Wesenheiten zu werden. Das fängt an. Nur jetzt haben nicht alle dieses Entwicklungsziel erreicht. Es sind welche, wenn man so will, zurückgeblieben. Das sind die Asuras geworden. Manche davon haben dann auf der alten Sonne die Entwicklung nachgeholt, haben wieder angeschlossen, manche sind weiter sogar zurückgeblieben. Also das heißt, die Asuras sind zurückgebliebene Urengel im Grunde. Bei den Erzengeln, die hängen mit dem Ahriman zusammen, die sind auf der alten Sonne erstmals zurückgeblieben. Weil die Erzengel haben da ihre Ich-Entwicklung durchgemacht. Nur vorher können sie nicht zurückbleiben, bevor man ein Ich hat, sind sie nicht eigenständige geistige Wesenheiten. Also erst ab da sind sie eigenständig in gewisser Weise und dann kann das passieren, dass also welche zurückbleiben oder nicht zurückbleiben. Weil sonst ist das Zurückbleiben, nämlich würde sich beziehen auf die Geister, die diese unselbstständigen Wesen umlenken, die bleiben dann zurück. Also zum Beispiel ein Tier bleibt nicht in seiner Entwicklung zurück, vielleicht bleibt die Gruppenseele zurück, wenn sie sich nicht genügend entwickelt, aber das einzelne Tier nicht. Das, in dem wirkt sozusagen die Gruppenseele und die bestimmt, was passiert. Und auf dem alten Mond haben die Engel ihre Ich-Entwicklung durchgemacht und die sind luziferisch geworden, also die Zurückgebliebenen. Und im Übrigen sind erst damit, bei den Luziferischen ist die Eigenart, dass da schon eine gewisse Art von Egoismus wirklich möglich wird, weil da dieses Zurückbleiben ist zunächst einmal noch nicht jetzt irgendwas Egoistisches oder so. Sie haben auch nicht die Freiheit zu sagen, ich bleibe zurück oder so. Das ist, weil die Entwicklung differenziert sich, das passiert halt einfach zunächst einmal. Aber die entwickeln bereits einen gewissen Ansatz zur Selbstständigkeit. Und was notwendig ist, dass sie dann den Menschen verführen können, da wird es dann richtig. Aber das heißt, das eigentlich Böse beginnt eben hier. Hier beginnen Wesen, die sozusagen bewusst zurückhalten.
Ich würde sagen, die Freiheit beginnt da.
Da beginnt die Freiheit, ja, da fängt es an. Und der Luzifer hat es aber noch nicht vollkommen, oder die luziferischen Wesenheiten, und das sind zunächst Engelwesenheiten. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt sagt man, aha, na ja gut, Luzifer, das sind also Engel. Luzifer ist ein Engel. Und, oder zu gefallener Engel von mir aus. Und naja, dann ist er eh nicht so schlimm, weil da gibt es ja viel höhere. So, die Problematik, die jetzt beginnt, und die betrifft aber dann uns Menschen in noch höherem Maße. In dem Moment, wo die da zurückbleiben und zurückhalten, hindern sie auch die Engelwesenheiten darüber in ihrer Entwicklung, weil die dann Aufgaben übernehmen müssen, die eigentlich die übernehmen sollten, und die sich aber weigern, das zu übernehmen. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als bei diesen Aufgaben zu bleiben, und sie kommen in ihrer Entwicklung nicht oder nur langsamer weiter. Das heißt, die Gefahr besteht, sie ziehen andere auch zurück. Und das heißt, sie werden dann auch luziferisch unter Umständen. Wenn sie nicht so viel überschüssige Kraft entwickeln, dass sie also die Aufgaben übernehmen können und ihre eigentlichen auch noch erfüllen. Das ist sehr schwierig. Das heißt,
Luzifer will seine Aufgabe nicht machen.
Naja, jedenfalls nur einen beschränkten Teil. Er sagt, ich will meinen Kosmos bauen und der Rest des Kosmos interessiert mich eigentlich nicht. Das ist das Problem. Er will sozusagen seinen eigenen Kosmos haben, aber er hat nicht genügend Kräfte eigentlich, um wirklich einen ganzen großen Kosmos zu bauen. Und jetzt will er sie herausnehmen. Und dadurch, dass er eben zurückhaltend wirkt, zieht er also die Engelwesen herunter, und das geht aber weiter. Weil wenn die gehemmt sind, müssen die Aufgaben übernehmen. Und das geht die ganze Strecke durch. Also da fängt die Problematik an. Daher findet man heute luziferische, arimanische Wesenheiten im Prinzip durch alle Hierarchien durch, bis zu den höchsten hinauf. Und in noch stärkerem Maße passiert das jetzt während unserer Erdentwicklung, wenn wir Menschen zurückbleiben in unserer Entwicklung. Also nur wenn wir uns geistig nicht genügend entwickeln, dann ist die Engelwesenheit, die mit unseren Ängsten verbunden ist, genötigt, Aufgaben zu übernehmen, die wir selber schon übernehmen sollten. Und wir fesseln ihn daher an sozusagen niedere Aufgaben und hindern ihn, sich zu höheren Aufgaben emporzuschwingen. Und damit erzwingen wir geradezu, oder es besteht zumindest die Gefahr, dass also diese Engelwesenheit dann auch in den Widersacherbereich dazu gezogen wird, weil sie einfach, ich kann nicht sagen die Hände, aber die Flügel gebunden werden, sozusagen, bildlich gesprochen. Und das setzt sich fort. Das setzt sich fort. Und natürlich zu dem ganzen Reigen von Widersachern, das ist das Nächste, wenn ich jetzt die Zukunftsperspektive anschaue, ist dann natürlich, dass aus der Menschheitsentwicklung welche ausscheren und auch zurückbleiben und dann eine neue Widersacherhierarchie bilden. In der nächsten Entwicklungsstufe.
Das nach den Asuras sozusagen.
Ja, genau.
Ich hätte schon gedacht, das ist das Letzte.
Genau, es geht immer weiter.
Also, aber man kann jetzt keine zu Ordnung machen, dass da unten arimanische oder luziferische Kräfte, die sind sozusagen eigentlich nicht vorhanden oder mischt oder...
Wo, da meinst du?
Ja, Erdenspiegel und
so. Ja. Nein, das sind im Wesentlichen also die Asura-Kräfte, nur die hängen also sehr stark zusammen, also mit einem gewissen Zusammenwirken auch von Luzifer und Ahriman. Also der zumindest wirkt so hinauf, dass die Asuras, dass Ahriman und Luzifer sehr stark zusammenarbeiten. Das heißt, in der Wirkung, die dann zu uns heraufkommt, haben wir sehr wohl das luziferisch-ahrimanische. Und das ist auch das, die Asuras treten eigentlich nicht so unmittelbar in Erscheinung. Wohl auch deswegen, weil unser geistiges Erkenntnisvermögen vielleicht noch nicht so weit entwickelt ist, selbst also wenn man eine gewisse Hellsichtigkeit entwickelt hat, um sie selbst sozusagen deutlich zu schauen, sondern zunächst einmal erscheint Luzifer und Ahriman. Aber man kann sagen, dort wo sie miteinander erscheinen, sind die dahinter. Das ist eine spannende Frage, wie das beim Faust sein könnte, wo die zwei ganz ungetrennt sind. Und das alle Augenblick von einem zum anderen umspringt. Das ist also das wäre eine interessante Frage zu schauen, wo da vielleicht die Asuras dahinter stecken. Weil die Asuras sind eigentlich Thema unserer Neuzeit, sage ich mal.
Also ich spiele hinauf, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt diese Kräfte luziferische und arimanische in den Worten widerspiegeln, Erdenspiegel und zersplittern?
Nein, kann man nicht so sagen. Also es wird immer schwieriger, natürlich auch hier irgendwie passende Bezeichnungen zu finden. Ich meine, Zersplitterer heißt es hier vor allem, weil es wirklich auch im Sozialen diese Zersplitterung, dieses, also was dann irgendwann so kommen wird, der Krieg aller gegen alle, wie es in der Apokalypse geschildert wird, das hängt sehr stark auch mit dem Zersplitterer zusammen. Und das Interessante, Steiner schildert das, wie das hellsichtig erlebt wird. Also das Bild, zum Beispiel, nimm eine Pflanze her und konzentriere dich auf sie und versuch sozusagen durch die Pflanze auf diesen Bereich des Zersplitterers zu schauen. Dann ist das Erste, was du erlebst, dass die in 100.000 Exemplare zersplittert erscheint, sozusagen. Also das wiederholt sich, aber immer das Gleiche. Das ist das Bild sozusagen, das man erlebt. Von dem her kommen die Ausdrücke irgendwo. Und eben sehr wichtig, also dass da der Dante eben plötzlich schildert mit diesen zehn Tälern, jedes geht über drei, vier Gesänge womöglich sogar noch, also weil es dort alle möglichen unterschiedlichen Dinge gibt. Also da wird das total die Schilderung zersplittert, interessanterweise. Da ist plötzlich so eine Fülle. Am Anfang ist das ganz klar, da ist man mal in der Vorhöhle, dann kommt der Bereich der Wollust, das ist ganz klar und jedes ist ganz klar gegliedert und lässt sich relativ kurz abhandeln. Da, das allein macht fast mehr als das ganze vorher der Geschichte. Also da wird so differenziert in gewisser Weise, aber differenziert im Bösen eben in gewisser Weise. Aber eben andererseits auch im Positiven, weil Zersplitterer zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Pflanze so betrachte, zersplittere, ja, aber dann ist es genau das, was möglich macht, dass von einer bestimmten Pflanzengattung Millionen Exemplare existieren können, auch auf Erden. Das ist sozusagen die reale Zersplitterung, die passiert. Dass eigentlich die eine Urrose oder Urnelke oder was weiß ich, das eigentlich geistig gesehen ist, dass die in Abermillionen Exemplaren erscheinen kann. Wenn es die Kräfte nicht gäbe, wäre das nicht der Fall. Dann gäbe es eigentlich nur eine rein hellsichtig fassbare Urrose von mir aus. Oder eine Ur sowieso, Urnelke, Urorchidee oder was auch immer. Also darum eben Widersacher ja, aber dringend notwendig auch auf der anderen Seite. Das ist eben das Schwierige. Also sonst könnte man sagen, ja schauen wir, dass wir die alle loswerden, aber dann, das ist auch nicht das Richtige.
Es geht eh nicht.
Ja, abgesehen davon, dass es eh nicht geht, aber Aber ja, es ist komplex, das Ganze. Ja, naja, gut. In diesem Sinne, das nächste Mal weiter. Mhm. Noch Fragen oder?
Danke.
Ich meine, Fragen gibt es da endlos, abgesehen also davon einmal, weil es ist uferlos das Thema. Aber.
Ja, wir sprechen ja nächstes Mal.
Ja, wir passen.
Nächste Woche ist Vortrag.
Nächste Woche ist Vortrag, ja.